Ein herzliches Willkommen zu dieser Sendung, sagt Ihnen Gabi Fröhlich. Wir nehmen Sie heute mit auf eine kleine akustische Pilgerreise mit zu marianischen Orten in und um Jerusalem. Die Kirche feiert heute den Gedenktag unserer liebe Frau in Jerusalem. Das ist auch der Anlass dieser Sendung. Dieser Gedenktag geht wohl ursprünglich zurück auf die Weihe einer großen Basilika in der Nähe des Tempelberges in Jerusalem. Das muss um das Jahr 500 gewesen sein. Diese byzantinische Marienkirche ist lange zerstört, aber Maria, die Mutter Jesu, hat dennoch viele weitere Spuren in und um Jerusalem hinterlassen. An diese Spuren hat sich die Erinnerung vieler Christengenerationen geheftet sozusagen und ihnen durch die Errichtung zahlreicher Kirchen und Pilgerstätten ein Denkmal hinterlassen. Von diesen marianischen Orten in und um Jerusalem berichtet uns heute Pater Franz von Sales. Er gehört zur Gemeinschaft der Seligpreisungen, leitet seit vielen Jahren das Haus der Gemeinschaft in Emmaus, Nikopolis, nicht weit von Jerusalem. Und er ist ganz viel mit Pilgergruppen im Heiligen Land unterwegs, dadurch geradezu dazu prädestiniert, auch uns ein wenig zu führen heute. Herzlich willkommen, Pater Franz von Sales, zugeschaltet aus Emmaus.
Ja, guten Tag. Grüß Gott alle zusammen.
Pater Franz von Sales, ist der heutige Gedenktag unserer Frau in Jerusalem eigentlich wichtig im Heiligen Land? Merkt man von dem mehr als hier bei uns in Europa?
Ja, da müsste ich jetzt eigentlich in Jerusalem sein, um das sagen zu können. Ich nehme an, in der Ortskirche wird er gefeiert, aber es ist ja nur ein Gedenktag. Und ich würde sagen, wenn im orthodoxen Kalender das Fest ist, da ist es ja wirklich ein Fest, dann nehme ich an, dass in der Grabeskirche oder in den großen Hauptkirchen das auch wirklich feierlicher gefeiert wird als bei uns. Damit das ist ein Fest, was da mehr orthodox geprägt ist, nehme ich an.
Damit gehen wir schon mal auf zurück zu diesen Ursprüngen dieses Gedenktages, Fest in den Ostkirchen, orthodoxen Kirchen. Wie ist das eigentlich? Es hängt mit dieser einstigen, wirklich großen Kirche beim Tempelberg zusammen. Gibt es von der noch Spuren?
Ja, das ist diese Kirche, unsere liebe Frau von Jerusalem, Maria die Neue eigentlich. Die müsste man heute situieren zwischen dem Zionstor und dem Misttor, also so auf, richtig auf der heutigen Stadtmauer. Von dieser Kirche ist eigentlich nicht viel übergeblieben. Man kann im jüdischen Viertel noch so eine Apsis sehen, also so ganz wenige Reste. Die muss wohl so zerstört worden sein, dass da nichts übergeblieben ist. Und die ist auch nie wieder aufgebaut worden. Man sieht auf Modellen von Jerusalem, die so nachgebaut sind, so im Museum oder so, sieht man diese Kirche, zum Beispiel in der Hahnenschreikirche, riesengroß. Das war wohl die größte Kirche, die auch so ein bisschen wie der neue Tempel war. Aber von dieser Kirche ist dann nach den Zerstörungen, nach den Persern nichts übergeblieben. Das ist das große, das ist ein bisschen schade eigentlich. Ja.
Sicher ein starkes Symbol zu sagen, ein großer Tempel, so wie Maria auch ein Tempel des Heiligen Geistes war. Da hängt ja auch immer viel Biblisches mit zusammen, mit diesen Orten und dann auch wieder eine geistliche Botschaft dahinter. Wir werden nun von Pater Franz von Sales zunächst hören, welche Verehrung mit dieser Kirche verbunden war, was da die biblische Tradition dazu ist und auch die Tradition aus den Schriften rund um die Bibel. Und dann, Pater Franz von Sales wird uns dann auch noch weiterführen zu anderen marianischen Orten in und um Jerusalem.
Ja, wie gesagt, dieser Gedenktag, unsere liebe Frau von Jerusalem, der ist als vom Ursprung her eben dieser Weihetag dieser großen Basilika in Jerusalem, die einerseits auch der neue Tempel war. Und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum diese Kirche so zerstört wurde dann später. Aber wir haben die Bedeutung von diesem Tag, es gibt verschiedene Namen von diesem Fest. Und ich habe einfach mal in der Vorbereitung für diese Sendung gegoogelt. Das ist ja sehr praktisch. In Wikipedia gibt es einen sehr, sehr interessanten und guten Artikel. Und den möchte ich einfach zum Teil mal vorlesen, um einfach uns da auch hineinzugeben in dieses Fest. Also, der Gedenktag unserer lieben Frau in Jerusalem im liturgischen Jahr der katholischen Kirche hat noch andere Namen, unter anderem Mariä Tempelgang, Mariä Opferung oder eben Darstellung Mariens im Tempel. Auf Latein Presentatio Beata Maria Virginis. Und in der Ostkirche heißt dieses Fest Einführung unserer allheiligen Gebieterin, der Gottesgebärerin und immer Jungfrau Maria in den Tempel. Es ist also ein Mariengedenktag. Das Festdatum ist bei uns der 21. November. In den Ostkirchen ist es ein bisschen anders, weil die einen anderen Kalender haben. Das fällt dann auf den 4. Dezember. Ist also auch ungefähr dieselbe Zeit. In der Ostkirche ist dieses Fest seit dem 6. Jahrhundert aus dem apokryphen Jakobus-Evangelium überliefert. Dieses Ereignis der Darbringung der dreijährigen Maria im Tempel. Den Text werde ich gleich auch im Anschluss direkt lesen. Es ist eines der 12 großen Feste des orthodoxen Kirchenjahres und wird eben hier gefeiert. Die römisch-katholische Kirche übernahm das Fest, nachdem es lange abgelehnt worden war, im 14. Jahrhundert unter dem Namen Mariä-Opferung, wurde also zuerst 1371 vom Papst Gregor dem 11. festgelegt und dann nochmal 1472 von Pius dem Sixtus dem 4. für die gesamte katholische Kirche. Also man sieht also den großen Unterschied zwischen der orthodoxen Devotion und dann bis in der katholischen Kirche dieses Fest, was sicherlich auch gefeiert wurde und offiziell auch anerkannt wurde. Dann hatten wir ja unsere Liturgiereformen und da wurde eben dieses Fest auf den 21. November festgelegt und eben mit dieser neuen mit diesem neuen, mehr neutralen Namen, unsere liebe Frau in Jerusalem. Man hat da eigentlich auch so ein bisschen die ganze Legende oder die Apokryphen herausgenommen, um das mir einen geistlichen Sinn zu geben, was einerseits vielleicht ganz gut ist, aber andererseits auch ein bisschen schade. Und schon in der Darstellung des Lukas-Evangeliums ist Maria Urbild und vollkommene Verkörperung der Tochter Zions, das Bild Jerusalems und Israels in seinem Leiden, seiner Hoffnung und seinem Glauben. Indem sie Mutter des Gottessohnes wird, ist sie zugleich der neue Tempel oder Tabernakel und Mutter und Lebensquelle der Kirche. Das Zweite Vatikanische Konzil hat diese enge Verbindung zwischen Maria und dem Geheimnis der Kirche dadurch zum Ausdruck gebracht, dass es in der Darlegung über die Gottesmutter zum Abschluss der Konstitution über die Kirche Lumen Gentium machte. Am 21. November 1964 verkündete Papst Paul VI., vor der Konzilsversammlung feierlich das marianische Attribut Mutter der Kirche. Also da haben wir eben diese Verbindung jetzt geschlagen zwischen der alten Tradition und eben auch sogar der Neuzeit mit unserem Konzil. Ich möchte jetzt mal eben kurz dieses Protoevangelium von Jakobus lesen. Wie gesagt, es ist ein Apokryph. Das heißt, es sind Texte, die ja nicht kanonisch sind, aber die interessante Traditionen so verbreiten oder verbreitet haben und die in der orthodoxen Kirche eben auch sehr geliebt sind. Als der dritte Geburtstag des Mädchens kam, also Maria, sprach Joachim: Lasst uns die reinen Töchter der Hebräer rufen. Jede soll eine Fackel nehmen und diese sollen brennend gehalten werden, damit es sich nicht umdreht und nicht vom Tempel des Herrn weggelockt wird. Und sie machten es so, bis sie zum Tempel des Herrn hinaufkamen. Der Priester des Herrn nahm das Mädchen in Empfang, küsste und segnete es mit den Worten: Groß gemacht hat Gott der Herr deinen Namen in allen Geschlechtern. An dir wird der Herr am Ende der Zeit den Söhnen Israels die Rettung offenbar machen. Er setzte es auf die dritte Stufe des Brandopferaltars, und Gott der Herr gab ihm Freude ein. So tanzte es mit seinen Füßen und ganz Israel gewann es lieb. Seine Eltern stiegen voll Staunen hinab, lobten und priesen Gott den Herrn, dass er sich nicht nach ihnen umgedreht hatte. Das ist also der Text von dem Protoevangelium. Sie sehen also eine Mischung zwischen historischen Sachen, Orten und aber auch ein bisschen so die goldene Geschichte drumherum, ein bisschen legendenhaftig. Das ist aber so dieser Ursprung von dem Fest, was wir heute eben feiern. Wie Sie schon gesagt haben, ich möchte jetzt gemeinsam mit Ihnen diesen virtuellen Rundgang mit Ihnen in und um Jerusalem machen, um die Spuren der Präsenz Mariens zu entdecken. Einige sind offensichtlich, andere mehr versteckt. Wertvolle Hinweise geben uns, wie gesagt, die Apokryphen, die wir nun gerade einen Text gehört haben, die in der Liturgie der orthodoxen Kirche verwendet werden und auch die reiche byzantinische Tradition. Das heißt, ab dem 4. Jahrhundert, vor allem nach der Reise der Kaiserin Helena ins Heilige Land und die darauffolgende Blütezeit des Christentums bis zu den Persereinfällen und Zerstörungen ab dem Jahr 614. Und dann hinterher kommen natürlich noch die Traditionen aus der Kreuzfahrerzeit und Mittelalter auch da hinzu. Die erste Etappe, wo ich mit Ihnen hingehen möchte, ist die Annakirche. Die Annakirche liegt in der Altstadt von Jerusalem nahe des Löwentores, gegenüber der Nordseite des ehemaligen Tempelberges. Eigentlich handelt es sich bei diesem archäologischen Ort um die Teiche von Bethesda, die im Johannesevangelium im Kapitel 5 erwähnt werden, mit der Heilung des Gelähmten am Schabbat. Es befanden sich dort zwei große offene Zisternen aus dem 8. Jahrhundert vor Christus, deren Wasser für den Tempel benutzt wurde. In byzantinischer Zeit, also nach diesen ganzen Zerstörungen und so weiter in Jerusalem, also ab dem 3. und 4. Jahrhundert, befand sich dort eine Kirche in Erinnerung an das Wunder, aber zur gleichen Zeit gab es dort bereits die Tradition des Hauses von Joachim und Anna. Dieses Haus war wohl mit in die Kirche eingebunden worden. Es gibt in den Apokryphen, die uns Joachim und Anna als ein kinderloses, frommes und sehr großzügiges Ehepaar da vorstellen, die Tradition, dass Joachim nach einem 40-tägigen Wüstenaufenthalt nach Jerusalem zurückkam, die Eheleute sich an der goldenen Pforte des Tempels begegneten und dort eben Maria empfangen wurde. Das wird auch in der Ikonografie sehr gerne und oft dargestellt. In manchen Traditionen ist Joachim gar ein Priester, der aber benachteiligt wird wegen der Kinderlosigkeit seiner Frau. Eine andere Tradition legt das Haus Joachim und Annas in den Norden Israels nach Sepphoris bei Nazareth, wodurch dann auch der Bericht der Verkündigung Mariens in Nazareth selber geografisch einen Zusammenhang herstellt. Diese byzantinische Kirche hier an dem Bethesda-Teilchen wurde von den Persern 614 zerstört. Und dann später in der Kreuzfahrerzeit finden sich an dem Ort zwei Kirchen wieder. Die Kirche zur Erinnerung des Heilungswunders und eine große Kirche zu Ehren der heiligen Anna mit einer Grotte der Geburt Mariens. Diese Kirche hat auch die Zeiten überstanden, da sie in muslimischer Zeit anderweitig als Gebäude benutzt wurde und erst im 19. Jahrhundert wieder zurückgekauft werden konnte und eben als Kirche neu geweiht wurde. Der zweite Ort liegt ganz in der Nähe. Das ist dann auch sogleich der Tempel von Jerusalem, also der Tempelberg, um in der Chronologie des Lebens Mariens zu bleiben. Wiederum bei den Apokryphen gibt es eben diese bereits erwähnte Tradition der Darstellung Mariens im Tempel im Alter von 3 Jahren, was wir gerade gehört haben. Und dann später gibt es noch weiter einen Text, wo Maria als junge Frau bei den Webarbeiten am Tempelvorhang mitwirkt. Ihr kommt die Arbeit zu, das Purpur zu verarbeiten, also die Farbe Rot. Die Symbolik dieses Berichtes ist sehr schön, da Maria ja der neue Tempel ist und sie Christus das Menschsein gegeben hat. Eben dieser Vorhang, dieser berühmte Vorhang, zerreißt ja beim Tode Jesu. Das wird uns im Matthäusevangelium im 27. Kapitel gesagt. Allerdings gibt es auf dem Tempelberg heute keinerlei Reste einer Kirche, die Maria geweiht wäre, da der ganze Ort in byzantinischer Zeit extra nicht bebaut wurde. Anstelle des Tempels gab es eben diese große Marienkirche, sozusagen der neue Tempel in Jerusalem. Der Tempelberg wird erst mit dem Felsentum im 7. Jahrhundert in der ersten muslimischen Periode bebaut und dann in der Kreuzfahrerzeit mit weiteren Kirchen und Gebäuden erweitert. Und dann eben heute hat man da die Al-Aqsa-Moschee und den Felsendom. Den Glanz und die Erhabenheit des zerstörten zweiten Tempels wird allerdings nie wieder erreicht. Jetzt gehen wir aus Jerusalem weg, um auch in der Chronologie zu bleiben, nach Enkarem. Enkarem ist nun der nächste Ort, den wir besuchen werden. Es ist heute ein kleines Dorf mit alten arabischen Häusern und einigen Kirchen, ganz nah bei Jerusalem, unterhalb des Herzlberges und der Shoah-Gedenkstätte Yad Vashem. Und an der anderen Seite sieht man das berühmte Krankenhaus Hadassah. Der Ort hat sich eine friedvolle Atmosphäre bewahrt, eigentlich sehr marianisch. Er gilt als der Geburtsort von Johannes dem Täufer, dem Ort, wo Zacharias und Elisabeth lebten. Im Lukas-Evangelium ist es die Stadt im Gebirge von Judäa, wohin Maria sich direkt nach der Verkündigung in Nazareth aufmacht, um ihre Cousine Elisabeth zu besuchen. Es ist auch der Ort der beiden Lobgesänge, die in der Frische der Begegnung im Heiligen Geist aus Maria und später aus Zacharias hervorsprudeln, dem Magnificat und dem Benediktus. Hier nun die Lesung im Lukasevangelium, das ist das Kapitel 1, ab Vers 39. Nach einigen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus von Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth von Heiligem Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Da sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten, er zerstreut die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Und Maria blieb etwa 3 Monate bei ihr. Dann kehrte sie nach Hause zurück. Sie haben gehört, der Name des Ortes wird ja nicht genannt in diesem Text. Aber die Tradition ist sich sicher, dass es sich bei dieser alten Priesterstadt in der Nähe Jerusalems um genau diesen Ort handelt, diese Stadt im Bergland von Judäa. Seit byzantinischer Zeit hat man dort die Geburtskirche Johannes des Täufers und eine Kirche zur Erinnerung an die Heimsuchung, das heißt den Besuch von Maria bei Elisabeth, gebaut. Diese letztere wurde im Laufe der Geschichte zerstört und in jetziger Form in den 30er, 40er Jahren des letzten Jahrhunderts wiedererrichtet. Bemerkenswert sind die Darstellungen in der Fresken des Geheimnis Mariens. Maria als junge Frau, Tochter Israels, dann das Konzil von Ephesus, Maria die Gottesgebärerin, dann Maria mit dem Schutzmantel, Maria in Kana in Galiläa, die Vermittlerin, Maria als Hilfe der Christenheit in der Seeschlacht von Lepanto, Maria die unbefleckte Empfängnis, das weitere Dogma. Was hier in der Kirche fehlt, ist eine Darstellung des Dogmas Mariens Aufnahme in den Himmel, da die Kirche ja vor 1950 errichtet wurde. Aber es gibt noch ein großes Bild von Maria als der Frau in der Offenbarung des Johannes. Also Maria, die gegenwärtig ist und aktiv wirkt im Laufe der Kirchengeschichte bis heute und die Kirche bis zum Ende der Zeiten begleitet. Die nächste Etappe, wo wir auf den Spuren Mariens auch gehen können, ist nun Bethlehem. Bethlehem liegt hier einige Kilometer südlich von Jerusalem, also recht nah da dran. Und als erste Etappe haben wir nahe des orthodoxen Elias-Klosters das Katisma-Kloster. Das ist eine Ruine, die vor einigen Jahren bei Straßenarbeiten wiedergefunden wurden. Dort wurde in byzantinischer Zeit ein Stein verehrt, auf den die Mutter Gottes kurz vor ihrer Ankunft in Bethlehem gesessen hat und Rast gemacht haben soll. Interessant ist der Ort auch, da es sich nahe beim Rachelgrab befindet, wo Rachel, also die Ahnenmutter der Juden, bei der Niederkunft ihres zweiten Sohnes Benjamin starb. In Bethlehem selber haben wir natürlich die Geburtskirche, ein wundervoller Bau und eigentlich die älteste erhaltene Kirche im Heiligen Land, die alle Zerstörungen und Stürme der Zeit überstanden hat. Die jetzige Kirche ist eine 5-schiffige Basilika, die von Kaiser Justinianus erneuert wurde. Im Moment wird sie von Grund auf renoviert. Das Zentrum der Kirche ist die Grotte, in der Jesus geboren wurde und danach in die Krippe gelegt wurde. Da sie recht bekannt ist und Sie sicherlich den berühmten silbernen Stern im Boden der Grotte vor Augen haben, gehe ich rasch weiter zu einer weiteren Kirche, die weniger bekannt ist, die Milchgrotte. Die Milchgrotte ist eigentlich ein sehr konkreter, pragmatischer Ort in einer Seitenstraße neben der großen Basilika. Wir erinnern uns daran, dass Jesus eben ein richtiges Baby war und auch gestillt werden musste. Im Matthäusevangelium wird uns bei dem Besuch der drei Weisen aus dem Morgenland berichtet, dass die heilige Familie in einem Haus ist. Das heißt also nicht mehr in der Grotte. Ich lese das mal eben an. Das ist die Huldigung der Sterndeuter im Kapitel 2 im Matthäusevangelium. Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Gut, es wird ihnen dann gesagt, in Bethlehem ist er geboren. Und dann, nach diesen Worten des Königs, machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land. Und eigentlich ist diese Milchgrotte, also dieser Ort, auch der Ort, von dem aus dann die heilige Familie aus Bethlehem geflohen ist nach Ägypten. Die heilige Familie bleibt ja mindestens 40 Tage in Bethlehem und maximal 2 Jahre, da eben der König Herodes bei dem Kindermord in Bethlehem alle Kinder bis zum Alter von 2 Jahren töten ließ. Die jetzige Kirche wurde im 19. Jahrhundert wieder errichtet, über einer Grotte und alten Ruinen anderer Vorgängerbauten. Die einheimischen Christen und viele Pilger kommen dort gerne hin zum Beten, auch aus dem Grund, weil man da meistens viel besser und ruhiger beten kann als in der großen Basilika, die immer sehr überlaufen ist. Und vor allem gibt es unwahrscheinlich viele Gebetserhörungen für Ehepaare, die keine Kinder bekommen konnten. Und sogar auch Heilungen sind dort geschehen auf die Fürsprache Mariens. Nun gehen wir zurück zum Tempel von Jerusalem. Sie sehen also, man geht immer wieder zum Tempel zurück, eigentlich auch ganz interessant. Und hier möchte ich einfach nur eine weitere Stelle lesen, die auch sehr wichtig ist in der Beziehung zwischen dem Tempel und Maria. Das ist diese Begegnung der heiligen Familie mit Simeon und Hanna, die uns im Lukas-Evangelium berichtet wird. Das ist auch im 2. Kapitel ab Vers 22. Dann kam für sie der Tag an dem Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung. Sie brachten das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn zu weihen, gemäß dem Gesetz des Herrn, in dem es heißt, jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn geweiht sein. Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt. Ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. In Jerusalem lebte damals ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und fromm und wartete auf die Rettung Israels. Und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Messias des Herrn gesehen habe. Jetzt wurde er vom Heiligen Geist in den Tempel geführt, und als die Eltern Jesus hineinbrachten, um zu erfüllen, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott mit den Worten: Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden, und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu: Dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden. Und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Dadurch sollen die Gedanken vieler Menschen offenbar werden. dir selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen.
Sie haben eingeschaltet in der Spiritualitätssendung bei Radio Horeb. Heute am Gedenktag Unsere liebe Frau in Jerusalem hören wir von Pater Franz von Sales von der Gemeinschaft der Seligpreisungen in Emmaus Nikopolis bei Jerusalem eine Führung, eine akustische Führung zu marianischen Orten hin und um Jerusalem. Und wir hören jetzt den zweiten Teil.
Ja, grüß Gott. Nachdem wir nun die Apokryphen und die Kindheitsberichte in den Evangelien behandelt haben, machen wir einen großen Sprung zur Passion Christi und zur Auferstehung. Die erste Station ist da, also erste Etappe, bietet sich da die vierte Station des traditionellen Kreuzweges an. Jesus begegnet seiner Mutter. In der Krypta der katholisch-armenischen Kirche befindet sich, also auf der Via Dolorosa, befindet sich ein altes Mosaik mit dem Fußabdruck Mariens, eben auch, um diese Begegnung konkret werden zu lassen. Danach gehen wir weiter zur Grabeskirche und steigen auf den Golgotha-Hügel, der sich in der Kirche befindet. Unter dem Kreuz Christi stand seine Mutter. Hinter dem orthodoxen Altar haben wir eine lebensgroße Ikone des Kreuzes mitsamt Maria und Johannes am Fuß des Kreuzes, genau an der Stelle, wo das Kreuz gestanden hat. Nebenbei gesagt gibt es auf der rechten Seite von Golgotha einen speziellen Altar, wo wir eine Darstellung Mariens als Schmerzensmutter haben. Das Schwert, was ihr die Seele durchdringt. Eben diese Prophezeiung des Simeons, die wir gerade gehört haben. Lesen wir nun eine Stelle aus der Johannespassion. Das ist im Kapitel 19 bei Johannes. Sie übernahmen Jesus, er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelhöhe, die auf Hebräisch Golgotha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, in der Mitte Jesus. Und dann ein paar Verse weiter. Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als Jesus seine Mutter sah, und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter, Frau, siehe dein Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift erfüllte, mich dürstet. Ein Gefäß mit Essig stand da, sie streckten einen Schwamm mit Essig auf einen Ysopzweig, hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und gab seinen Geist auf. Steigt man die Treppe wieder hinunter, so befindet man sich vor der sogenannten Salbungsplatte und einem schönen neuen Mosaik, das eben die Kreuzabnahme und Grablegung darstellt, mit der traditionellen Darstellung, dass der Leichnam Jesu in den Schoß Mariens gelegt wurde. Es gibt in der Grabeskirche in der Kapelle der Franziskaner noch einen speziellen marianischen Ort, der sehr unbekannt ist eigentlich. Dort, wo nach der Tradition der auferstandene Christus Maria seiner Mutter erschienen sein soll. Dies steht allerdings nicht in den Evangelien, aber der Stein im Boden, wo man sich eben daran erinnert, wird bei den täglichen Inzensierungen mit Weihrauch mit verehrt. Also die Grabeskirche. Wir begeben uns nun auf den Zionsberg, der außerhalb der Stadtmauer liegt, der heutigen Stadtmauer. Durch das Zionstor gehen wir in den Abendmahlsaal. Dieser Ort verbindet uns mit dem letzten Abendmahl, aber auch mit dem Ursprung der Kirche. Die Woche des Gebetes nach der Himmelfahrt Christi und vor dem Pfingstereignis. In der Apostelgeschichte wird ausdrücklich von der Präsenz Mariens gesprochen. Auch diesen Text möchte ich eben kurz lesen. Den haben wir in der Apostelgeschichte im ersten Kapitel, ab Vers 12. Dann kehrten sie vom Ölberg, der nur einen Schabbatweg von Jerusalem entfernt ist, nach Jerusalem zurück. Als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach hinauf, wo sie nun ständig blieben. Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Simon der Zelot, sowie Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und mit Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Das ist eigentlich auch das letzte Mal, dass man von Maria spricht. Also ein weiterer Ort, wo wir die Nähe Mariens nachspüren können. Der jetzige Ort ist ein Raum aus der Kreuzfahrerzeit mit schönen mittelalterlichen Gewölben und Überbleibseln des byzantinischen Obergemaches, welches an die Entschlafungsbasilika angebunden war. Hier muss ich noch die Tradition der syrisch-orthodoxen Kirche erwähnen, die in der Altstadt das Haus des Markus haben. Das heißt eher gesagt, das Haus der Maria, der Mutter des Markus. Bekannt ist es als Ort der Urkirche nach der Befreiung Petrus aus dem Gefängnis, wo die Urkirche versammelt war. Deshalb sagt man dort auch, dass es auch der Ort des letzten Abendmahls und des Pfingstereignisses war. Trotz der Zerstörung Jerusalems 70 nach Christus wird dieser Ort historisch belegt. Man findet auch dort eine uralte Ikone der Mutter Gottes, die vom heiligen Lukas gemalt sein soll und die wundertätig ist. Zurück zur Domitionskirche auf dem Zion. Diese Kirche wurde auch zerstört und erst vor 100 Jahren wieder errichtet unter dem Namen Domition oder heute Hagia Maria Zion. Deutsche Benediktiner betreuen diese schöne neubyzantinische Rundkirche mit Kloster. In der Krypta haben wir die Darstellung der Entschlafung Mariens, also Maria auf dem Totenbett, auf dem Katafalk, die dargestellt wird. Und es ist eben, sie wird so dargestellt, weil es eben vor dem Dogma der Aufnahme Mariens in den Himmel so üblich war. Ähnlich wie bei den orthodoxen Ikonen, die dieses Geheimnis eben auch so darstellen. Hier haben wir einige der starken Frauen des Alten Testamentes dargestellt in Mosaikmedaillons, die jeweils einen anderen Aspekt des Mysteriums Marias andeuten. Eva, die das Leben gibt. Miriam, die Schwester des Moses, für den Lobpreis. Judith und Jael für die Frauen, die den Bösen besiegen. Ruth, die durch den Glauben zum auserwählten Volk kommt und Ahnenmutter des Königs Davids wird. Und die Königin Esther für die Königswürde und Herrschaft Mariens. Die Tradition der Erschlafung Mariens auf dem Zion geht auf das Apostelkonzil in Jerusalem im Jahre 48-49 nach Christus zurück. Maria soll mit Johannes nach Jerusalem gekommen sein und während des Konzils stirbt sie. Also Konzil, das ist das erste Mal, dass die Apostel sich treffen und eben auch gewisse wichtige Entscheidungen für die Kirche treffen. Vor allem, was sie mit den Heiden machen, die sich bekehrt haben, wie sie die einfügen in diese Bewegung der Kirche. Die Apostel tragen sie feierlich zu Grabe, in das Grab bei Gethsemane. Der Apostel Thomas war nicht dabei und wollte den Tod Mariens nicht glauben. So zeigte man ihm das Grab und es war leer. Die Kirche des Grabes Mariens befindet sich an einem tiefen Punkt des Kidron-Tales bei Gethsemane, unterhalb der Stadtmauer. Es gibt dort heute noch die übrig gebliebene Krypta der byzantinischen und Kreuzfahrerkirche, wo nebenbei in der orthodoxen Tradition uns auch das Grab von Joachim und Anna gezeigt werden. Das Grab ganz tief unten ist aus dem 1. Jahrhundert. Hinter dem Grab gibt es eine große Ikone Mariens, die auch als wundertätig von den orthodoxen Christen verehrt wird. Somit haben wir in Jerusalem selber unseren Marienweg abgeschlossen. Von der Empfängnis, der Darstellung Mariens im Tempel bis hin zu ihrem Tod dort oder beziehungsweise Aufnahme in den Himmel. Ich möchte noch zwei weitere Orte erwähnen, die nahe bei Jerusalem liegen und marianisch geprägt sind. Der erste ist Kiryat Jearim, die Stadt im Walde. Sie liegt etwa 10-12 Kilometer von Jerusalem entfernt an der Straße nach Tel Aviv-Jaffa, oberhalb vom arabischen Dorf Abu Ghosh, dem Kreuzfahrer Emmaus. Dort gibt es Reste einer byzantinischen Basilika, die in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts neu errichtet wurde und die Maria der Bundeslade geweiht ist. Hier kommen wir eigentlich wieder zum Thema zurück. Unsere liebe Frau von Jerusalem, Maria der neue Tempel. Maria, die neue Bundeslade, in der die Herrlichkeit Gottes war. Der weithin sichtbare Turm stellt Maria dar, die das Jesuskind hochhält, der wiederum eine Hostie hochhält. Die Byzantiner haben auf diesem Berg der Bundeslade gedacht, die, bevor sie vom König David nach Jerusalem geholt wurde, dort etliche Jahre gelagert war. Dies kann man im ersten Buch Samuel, Kapitel 6 und 7 nachlesen und eben im zweiten Buch Samuel, Kapitel 6. Im Mosaik im Altarraum ist ein Stein integriert, auf dem die Bundeslade gestanden haben soll. Der letzte marianische Ort ist Deir Rafat, unsere liebe Frau von Palästina. Er liegt etwa 30 Kilometer von Jerusalem entfernt, außerhalb der Stadt Beit Shemesh. Dort wurde in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, genauer gesagt 1927, ein Marienheiligtum gestiftet von der lateinischen Kirche, vom Patriarchen. In den 20er Jahren unter dem britischen Mandat hieß die Region noch Palästina. Heute könnte man es etwas erweitern und neutral unsere liebe Frau vom Heiligen Land nennen oder von Israel. Aber bleiben wir beim alten Namen. Der Ort ist ein Wallfahrtsort, vor allem für einheimische Christen am Festtag im Monat Oktober. Er wird jetzt betreut von den Bethlehem-Schwestern. In der Kirche selber haben wir eine Deckenbemalung, also ein Deckengemälde, wo Engel Banderolen halten, in der in 280 Sprachen der Anfang des Gegrüßet seist du Maria geschrieben ist. Das ist auch eine sehr schöne Kirche und auch es gibt eine Marienstatue dort und auch ein Bild, was dort gemalt ist, ein Gemälde. Vertrauen wir auf die Fürbitte Mariens, dieses heilige Land Israel an, alle seine Bewohner, ob Christen, Juden oder Muslime, und den ganzen Nahen Osten, der so von Krieg, Vertreibung, Fanatismus und Gewalt gezeichnet ist. Ich möchte deshalb zum Abschluss noch einen kurzen orthodoxen Hymnus lesen, zu Ehren Mariens und anlässlich des heutigen Festes. Der reinste Tempel des Erlösers, die Jungfrau, das kostbare Brautgemach, die heilige Schatzkammer der Herrlichkeit Gottes, wird heute geleitet in das Haus des Herrn und mit ihr die Gnade des göttlichen Geistes. Es singen die Engel Gottes, diese ist das himmlische Zelt. Amen.
Wir danken Pater Franz von Sales von der Gemeinschaft der Seligpreisungen aus dem Haus der Gemeinschaft in Emmaus Nikopolis bei Jerusalem für seinen Vortrag über das Thema Marianische Orte in und um Jerusalem aus Anlass des heutigen Gedenktages Unsere liebe Frau in Jerusalem. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, anrufen möchten in dieser Sendung, vielleicht haben Sie noch Fragen an Pater Franz von Sales oder Sie möchten berichten von eigenen Erfahrungen mit marianischen Pilgerorten im Heiligen Land, dann können Sie jetzt gerne anrufen unter 089 517 008 008. Ich wiederhole die Hörernummer von Radio Horeb: 089 517 008 008. Marianische Orte in und um Jerusalem, das ist unser Thema in der Spiritualitätssendung am Gedenktag Unsere liebe Frau in Jerusalem. 089 517 008 008, die Nummer zu dieser Sendung. Wir freuen uns über Ihre Fragen oder auch persönliche Erfahrungsberichte. Pater Franz von Sales, nochmal herzlichen Dank Ihnen für diese kleine Führung durchs Heilige Land. Wir sind sozusagen im Eilschritt auf den Spuren der Mutter Gottes gewandelt heute. Vielen Dank. Und es zeigt, dass, was Sie erzählt haben, wie alt die Marienverehrung ja tatsächlich ist. Aus dem ersten Jahrhundert habe ich jetzt gerade noch im Kopf das Mariengrab ursprünglich. In der Bibel hält Maria sich ja eher im Hintergrund von den Jüngern, wie zum Beispiel Petrus, ist streckenweise sehr viel häufiger noch die Rede. Dennoch sehen wir hier jetzt gerade, nach dem, was Sie uns erzählt haben, an diesen steinernen Zeugnissen, dass Maria in der Geschichte der Christenheit eben schon ganz, ganz früh diese wichtige Rolle gespielt hat. Vielleicht können Sie mal erklären, wie das kommt.
Ja, wie das kommt, das ist einfach durch diese Rolle, die Maria auch hatte als Mutter von Jesu, als Gottesgebärerin. Ich habe ja nun von einem Ort gar nicht gesprochen, von Nazareth, weil er eben zu weit weg liegt von Jerusalem. Das war auch heute nicht das Thema. Aber zum Beispiel dort gibt es ja etwas in dem Kreuzgang von der Verkündigungsbasilika, wo wir diese Stiftung haben von diesen ganzen Bildern, von den Hauptmarienheiligtümern in allen möglichen Ländern der Erde. Und wenn ich mir vorstelle, Maria war dieses junge Mädchen hier, Tochter Zions, eine junge Jüdin, die einfach da, die sich offen, also sich geöffnet hat für den Heiligen Geist, um eben auch Jesus zu empfangen, Mutter Gottes zu werden, Jesus zu gebären und Jesus auch zu begleiten auf seinem Weg. Und die heute, nach 2000 Jahren, überall auf der Welt als Mutter Gottes, als unsere Mutter, als diejenige verehrt wird, die uns nahe ist, das finde ich eigentlich fantastisch. Ja, ich glaube, es hat sich etwas entwickelt, was, ich denke, auch vom Heiligen Geist sicherlich sehr inspiriert worden ist. Gerade auch eine richtige Marienverehrung ist immer auch vom Heiligen Geist inspiriert. So wie diese Begegnung bei Maria, also zwischen Maria und Elisabeth. Auch eine Ausgießung des Geistes, ja, wo Maria Elisabeth sagt, gesegnet bist du unter den Frauen, ja, sie sieht etwas, was man nicht sehen kann, ja. Und ich glaube, das geschieht eben für viele Menschen auch so, die Maria entdecken. Und es fängt ganz einfach an hier im Heiligen Land.
Angefangen eben mit diesem jungen Mädchen und dann haben sich die Worte der Schrift auch immer weiter entfaltet. Auch in der Verehrung hat man dann einzelne Punkte, für die Heilige Schrift uns schon den Einstieg gibt, dann weiter vertieft. Mhm. Ich begrüße Frau Müller, sie ruft aus Wolfenbüttel an. Guten Tag, Frau Müller.
Tag, Frau Fröhlich. Ich hatte den Vortrag gerade gehört. Ich fand das sehr schön, aufschlussreich, auch für uns. Ich bin eine große Marienverehrerin. Hören Sie mal, weiß man denn, wie alt Maria ungefähr geworden ist?
Aha, das ist eine gute Frage. Das kann man ein bisschen rechnen. Und zwar, wenn Sie sich vorstellen, dass Maria so bei der Geburt Jesu, bei der Verkündigung Jesu so ungefähr zwischen 14 bis 16 war. Das war auch das normale Alter, wo man damals heiratete. Und dann eben, wenn man sagt, dass sie im Apostelkonzil 48, 49 nach Christus stirbt, dann kommt man so ungefähr auf ein bisschen mehr als 50 Jahre, würde ich sagen.
Ja, so das hatte mich jetzt interessiert. Ah. Mhm. Da bedanke ich mich ganz herzlich, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
Dankeschön.
Und danke für den Vortrag.
Dankeschön, Frau Müller. Alles Gute, auch ein gesegnetes Wochenende Ihnen nach Wolfenbüttel. 089 517 008 008. Das ist die Nummer, unter der Sie uns erreichen. Pater Franz, Sie haben uns auch erzählt, wir sind immer wieder nach Jerusalem zurückgekommen, zu diesem Tempelberg. Der spielte ja im Leben Jesu eine wichtige Rolle, auch im Leben der Heiligen Familie, im Leben Mariens, noch mehr als, wenn man den apokryphen Evangelien folgt, steckt da noch mehr dahinter als das, was wir aus der Bibel kennen. Aber das ist ja, die Apokryphen sind ja kein dogmatischer Glaubensinhalt.
Genau.
Aber dennoch, das, was dieses, gerade dieser Jakobus-Bericht, von dem Sie uns erzählt haben, sagt, das gestaltet etwas mehr das aus, was wir biblisch von Maria noch wissen. Genau. Wie ist das, wenn man heute in Jerusalem ist? Auf dem Tempelberg steht jetzt der Felsendom und das ist ein muslimisches Heiligtum, das auch von den muslimischen Wächtern sozusagen kontrolliert wird, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber auf jeden Fall dem die Gestaltung überlassen ist. Wie ist das, wenn man als Pilgergruppe kommt? Kann man dort auch ein wenig erahnen, was das damals bedeutete, für Maria und Josef zum Beispiel zum Tempel zu kommen mit dem kleinen Kind? Oder wie kann man das am besten erspüren?
Naja, persönlich mit den Gruppen, die ich begleite, gehe ich nicht mehr auf den Tempelberg, schon seit über einem Jahr. Und es ist ja auch im Moment ein großer Zankapfel geworden und auch ein Ort der großen des großen Unfriedens hier im Heiligen Land. Aber man kann diesen Tempelberg ja auch einfach nur anschauen, wenn man auf dem Ölberg sitzt. Da zum Beispiel dann den Text liest aus dem Matthäus-Evangelium, wo Jesus auch auf dem Ölberg sitzt und dann seine Jünger lehrt über die Endzeit und so. Man hat einen sehr, sehr schönen Blick über diese 12 Hektar große Anlage, die natürlich jetzt ganz anders gestaltet ist als das, was Jesus oder die Heilige Familie gesehen haben damals. Ne? Und wo man vielleicht ein bisschen etwas von dem Tempel oder von dieser Großartigkeit spüren kann, sind den Ausgrabungen an der südlichen Tempelmauer, die eben nicht auf dem Tempelberg sind, sondern drumherum, wo man gegraben hat bis zu dem Niveau der Stadt vor 2000 Jahren, was etliche Meter tiefer ist als die heutige Stadt. Und das ist schon ein Ort, der sehr, sehr interessant ist. Und es gibt ja diese ganze Tempeltheologie, auch die für uns wichtig ist, einfach so zu gucken, was ist denn diese Tempeltheologie? Tempel ist der Tempel in Jerusalem ist dieser Ort der Begegnung mit Gott. Ja, und dann haben wir hinterher Paulus, der sagt, du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Ja, und dann auch immer Jesus. Das erste Mal, dass er dorthin kommt, ist ja als dieses kleine Baby zum Loskauf des Erstgeborenen. Und dann eben später als 13-Jähriger, wo er einfach seinen Eltern sagt, ich muss doch im Haus meines Vaters sein. So ganz normal. Ja, ich muss ja im Haus meines Vaters sein. Und wo wir einfach dann den späteren Jesus auch immer wieder haben, der dort lehrt, der dort eigentlich die verborgene Gegenwart Gottes ist und dort die Menschen lehrt. Und durch sein Wort, durch seine Wunder auch, die er dort tut. Und die Apostel machen ja hinterher auch dasselbe. Ne? Also muss man schon ein bisschen Fantasie haben heute, weil wie gesagt, der Ort selber ist sehr schwierig, aber so drumherum, das ist relativ beeindruckend, wenn man so mit Pilgern geht, ja. Weil man darf ja auch als Nicht-Muslime nicht da oben beten. Das ist ja auch das große Problem. Deshalb gehe ich lieber mit den Pilgern in diese Ausgrabungen drumherum, wo man dann in Ruhe ist und dann auch längere Zeit hat und auch die Texte lesen kann, die den Tempel betreffen.
Der Tempel, die Tempeltheologie, auch wichtig für uns. Das fand ich auch spannend, mal zu hören, dass man baut ja oft gerne einen Widerspruch zwischen Jesus und dem Tempel auf. Und wenn man die Bibel liest, kann das auch erstmal vordergründig so erscheinen. Aber dennoch ist es so, dass Jesus den Tempel ja an sich selbst nicht abgelehnt hat, sondern er hat ja vieles, was von dem Opferkult im Tempel war, übernommen. Und genauso verstehen wir heute immer noch auch unsere Kirchen irgendwie als Tempel, als Fortführung dieses Tempels mit der Bundeslade, eben bei uns das Allerheiligste. Und wiederum, um jetzt zu Maria zu kommen, ist sie so das Bild für diese Bundeslade. Das haben Sie ja schön geschildert, auch bei dem Heiligtum, die Stadt im Walde. Wo eben diese Bundeslade verehrt wird. Das heißt, das ist sicher auch etwas, was wir vom Geistlichen her, den wir hier im Westen vielleicht noch mal ein bisschen mehr nachspüren können. Die Orthodoxen haben das stärker, oder?
Die Kirchen, vor allem die alten Kirchen, sind ja so konzipiert, dass man diese Orte hat, wo die Gläubigen sind und dann, wo die Priester sind und dann eben das Allerheiligste, diesen ganz heiligsten Raum. Das kommt so ein bisschen aus dem Tempel, wo wir eben diese Bereiche hatten, wo alle hinkommen, dann nur noch die Priester und dann eben nur noch die Priester, die was zu tun haben und ins Allerheiligste der Hohepriester nur einmal im Jahr hinter den Vorhang. Ne? Und diese Idee haben wir auch in unseren Kirchen. In der orthodoxen Kirche ist das natürlich sehr stark ausgebildet durch die Ikonostase, diese Trennung. Bei uns war das, wir hatten das im Mittelalter auch wohl, das ist aber meistens weggekommen. Und es gab das noch bis zum Konzil durch die Kommunionbänke, wo eben auch so eine Trennung war, dass nicht jeder im Altarraum rumlief und irgendwas machte, sondern dass man da auch mehr in diese mehr heiligeren Bereich hineinkam und somit auch die Erhabenheit der Gottes begegnet. Der Tempel von Jerusalem ist ja eigentlich nur der Ort, um Gott zu begegnen, wo man, gut, die Juden haben da Opfer gebracht, aber es war auch der, um dort zu beten, dorthin zu kommen. Deshalb auch all diese Momente, wo die heilige Familie dorthin geht, beziehungsweise, was ich auch nicht erwähnt habe, die gehen ja auch auf Wallfahrt nach Jerusalem. Hm. Ja. Man konnte dreimal im Jahr zu den großen Wallfahrtsfesten dorthin kommen, zu Ostern, zu Pfingsten und zum Laubhüttenfest. Und es wird uns ja berichtet, dass Jesus das ja auch gemacht hat, ja. Immer wieder diese Idee, wie er so mit seinen Eltern sagt, ich muss doch hier im Haus meines Vaters sein, ja. Für ihn ist das wirklich auch ganz konkret das Haus seines Vaters, ja.
Diese diese Ikonostase, die Sie eben erwähnt haben, in den Ostkirchen. Da hat mir mal jemand gesagt, das fand ich auch sehr schön, wir haben jetzt den Vorhang. Das heißt, der Vorhang, auf der einen Seite sieht man nicht das, was dahinter ist, hinter dieser Ikonostase, was der Priester dort tut, die Wandlung und so, ist, das ist, findet hinter dem Vorhang statt. Da sagen die Ostkirchen, das ist etwas so Heiliges, dass wir es sowieso nicht durchdringen können. Und es erinnert tatsächlich mehr noch auch an diese Spiritualität des alten Israel. Und dann aber gleichzeitig, dass diese Ikonostase, darauf sind Heilige abgebildet, dass diejenigen, diejenigen sind, die auf unserer Erde das Geheimnis sichtbar machen, nicht? Dass sie dann so praktisch dazwischen stehen, zwischen dem Allerheiligsten und diesen heiligen Handlungen und uns Menschen heute. Sie machen die Botschaft durchscheinend. Das ist eigentlich auch eine schöne Botschaft.
Ja, genau, wie Sie sagen, durchscheinend. Die Ikonostase ist eigentlich eine Trennung, aber andererseits ist sie durchlässig, weil eine Ikone ist immer ein Fenster zu der geistigen Realität, die dargestellt wird auf der Ikone. Das ist ja nicht nur einfach ein Bild, ne? Und ich würde sogar sagen, auch dieses Geheimnis, diese Erhabenheit, die in der orthodoxen Liturgie vielleicht ein bisschen stärker ausgeprägt ist als bei uns jetzt, sollen Sie, wenn selbst bei unseren Liturgien, man schaut mehr, aber versteht man mehr, glaube ich nicht, nur vom Herzen, glaube ich, ne? Dass man da auch hineingenommen wird in die Feier der Eucharistie, in die Feier der Liturgie, ist tiefe große Geheimnis, egal ob das eine Ikonostase und Vorhang dazwischen ist oder ob man sehen kann. Und ist genauso vor diesem großen Geheimnis auch, was dort dargestellt wird. Genau wie auch mit Maria, dass wir vor so einem Geheimnis sind, ne?
Genau, die gleichzeitig auf der einen Seite verbirgt und doch wieder sichtbar macht.
Genau, genau.
Wie eine so lebendige Ikonostase. Nochmal, um bei diesem Gedanken zu bleiben, die Ostkirchen, die Spiritualität der Ostkirchen, die Gottesmutter hat dort ja nochmal eine ganz zentrale Bedeutung. Wir haben eben einen kurzen Ausschnitt aus einem berühmten Hymnus an die Gottesmutter gehört. Ist das auch dort etwas anders als bei uns Westkirchen?
Es ist, wissen Sie, wenn Sie hier zum Beispiel in eine orthodoxe Kirche kommen, die sind ja nun sehr viel mehr dekoriert als eine katholische Kirche. Und sie haben unwahrscheinlich viele Ikonen, die uns auch immer wieder hineinbringen in das Geheimnis Christi und sehr viele Mutter-Gottes-Ikonen, weil ich glaube auch Maria ist immer diejenige, die uns irgendwo nahe ist, weil Maria eben ja keine Göttin ist, sondern Maria ist ja wirklich eine von uns, ne? Maria ist wirklich unsere Mutter, unsere Königin, unsere Fürsprecherin, sie ist für uns da, sie ist irgendwie näher, also ich glaube der normale Glaube, die Devotion der Menschen fühlt sich Maria manchmal näher verbunden als Gott, und deshalb ist Maria ja auch wie so ein Sprungbrett, ja, hinein in dieses wunderbare die wunderbare geistliche Erfahrung mit Gott in der Dreifaltigkeit, in Jesus Christus, im Heiligen Geist, mit dem Vater. Und Maria kann uns da so sehr gut begleiten, deshalb auch in der Ostkirche so diese vielen Ikonen, die ja eben auch da uns immer wieder nur hindeuten, dass es noch mehr gibt als nur hier unsere materielle Realität. Eben dieses Durchscheinen ist immer wieder sehr wichtig, ja, des Geistlichen. Und Maria hat diesen Weg gemacht, das ist ja das Erstaunliche. Und ich glaube auch die Dogmen sind ja sehr interessant, zum Beispiel das letzte Dogma Maria Aufnahme in den Himmel. Ich habe das ja gesagt, dass hier der liebe Thomas, also es ist ja auch so eine Legende, ne, dann das Grab leer fand, ja. Deshalb kann Maria ja auch Fürbitte tun bis zum Ende der Zeiten, ja, und ist gegenwärtig. Ich glaube bei uns in der Westkirche, ich habe hier in dem Vortrag erwähnt, die wundertätigen Ikonen in Jerusalem, und da gibt es bestimmt noch auch andere, die ich jetzt nicht erwähnt habe, wir haben da mehr auch so Marienerscheinungen und sowas. Warum Marienerscheinungen, ne? Das ist einfach oft mit Glaubenserneuerung hat das zu tun, mit Eifer, mit Bekehrung, mit ganz wichtigen Momenten, auch in der Kirchengeschichte, wo man einfach diese Gegenwart Mariens, also der Mutter, auch braucht, ne?
Maria als Sprungbrett in die Dreifaltigkeit, das ist ein schönes Bild, das können wir jetzt gerne mitnehmen von dieser Sendung über marianische Orte in und um Jerusalem zu diesem heutigen Gedenktag, unsere liebe Frau in Jerusalem. Vielen herzlichen Dank, Pater Franz von Sales, Verantwortlicher des Hauses der Gemeinschaft der Seligpreisungen in Emmaus Nikopolis. Alles, alles Gute Ihnen, und ich denke, wir können Ihnen auch hiermit versichern, dass wir alle immer wieder fürs Heilige Land beten, auch für gerade jetzt in dieser Situation, in der es rundherum so brennt. Da sind unsere Gedanken ganz oft in Ihrer Region, auch unser Herz, unser Gebet. Vielen Dank, Pater Franz, und ich verabschiede mich auch. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Alles Gute Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Gottes Segen für dieses Wochenende. Und wir bitten Pater Franz am Schluss noch um seinen priesterlichen Segen.
Gerne. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Und er segne und behüte uns auf die Fürsprache von Maria, der Königin des Friedens und der Versöhnung, die heute an diesem Tag im Tempel dargestellt wurde und für uns Fürbitte hält bei Christus und mit Christus, die uns begleitet auf unserem Weg. Und er segne uns an diesem Tag ganz besonders und führe uns hinein auch in die Schönheit des geistlichen Lebens und bewahre jeden Einzelnen von uns auf dem Weg des Lichtes und des Lebens. Der segne und behüte uns im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Amen.